ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Das Meer und seine Geheimnisse. Wenig wissen wir von dem, was sich tief unten in den Ozeanen abspielt. Und je heftiger die Stürme, je höher die Wellen, je abenteuerlicher die Erlebnisse der Seeleute waren, desto mehr Sagen und Märchen ranken sich um die See. Es braucht eben Schutzpatrone und es werden geradezu schreckliche Tiere, die Titelhelden in Filmen. Wir sind heute auf der Spur der Sagen, Märchen und Mythen vom Meer, die ja in den unterschiedlichsten Formen überlebt haben. Als Galionsfiguren, auf Bildern, im Kino oder tatsächlich niedergeschrieben in Büchern. Freuen Sie sich auf ein sagenhaftes Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3668. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin!
Sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht's um Sagenhaftes, um Märchen und Mythen aus dem Meer. Schon in der Bibel stecken spannende Geschichten vom Wasser, seinen manchmal unheimlichen Bewohnern und kaum zu glaubenden Ereignissen. Mythen eben. Daniel Kaiser mit einem Überblick.
Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde.
In vielen Kulturen gibt es eine Erinnerung an eine riesige, alles verschlingende Flut. Auch das Alte Testament, die hebräische Bibel, erzählt davon spektakulär.
Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.
Bis heute rätseln Wissenschaftler, ob eine historische Naturkatastrophe dahinter steckt. Ein Tsunami im Mittelmeer nach einem Erdbeben oder einem Meteoriteneinschlag vielleicht. Oder Überschwemmungen nach Dauerregen oder wegen geschmolzener Gletscher. Die Bibel ist ja aber kein Geschichtsbuch und auch kein Lexikon der Meteorologie, sondern ein Glaubensbuch. Hier wird davon erzählt, wie Noah, ein gerechter, guter Mensch, von Gott gerettet wird. Auch in Island, Indien und China gibt es Berichte und Mythen von apokalyptischen Fluten und wunderbarer Rettung. Vielleicht sind diese Erzählungen eine Dichtung und Verdichtung der Urangst der Menschen vor dem Ertrinken. Und tatsächlich, in der Bibel ist das Meer häufig ein Ort der Gefahr. Laut Altem Testament verlässt das Volk Israel unter der Führung von Mose die Sklaverei in Ägypten und zieht durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer in die Freiheit. Aufbewahrt ist auch hier eine Geschichte der Rettung. Die Einzelheiten sind bei genauerem Hinsehen nicht so entscheidend. In der Bibel stehen nämlich zwei Versionen nebeneinander. Einmal wird erzählt, es sei ein Ostwind gewesen, der das Meer ausgetrocknet hat. Eine spätere Überarbeitung in der Bibel erzählt, wie Mose die Hand ausstreckt und sich das Wasser teilt und links und rechts auftürmt. Das Volk Israel zieht trockenen Fußes ans andere Ufer, während das Wasser über den Streitwagen des Pharaos tosend zusammenbricht. Eine Geschichte perfekt für Hollywood. Die Gefahr und die Rettung sind das Entscheidende. Das Meer ist in der Bibel wirklich kein Lebensraum. Da zieht man höchstens durch. Schwimmen auf eigene Gefahr. Denn was da alles so im Ozean seine Bahnen zieht. Im Psalter, dem Liederbuch der Bibel, heißt es:
Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen.
Der Leviathan, dieses Ungetüm aus der jüdischen Mythologie. Ein paar Verse in der Bibel reichen für abendfüllende Gruselgeschichten. Auch bei Josef Haydn in seiner Schöpfung schwimmt das Ungeheuer brummend durch den Ozean.
Vom tiefsten Meeresgrund hält sich Leviathan.
Der Leviathan, ein rätselhaftes Geschöpf, in das Menschen zu allen Zeiten Monströses, Fluch der Karibik-mäßiges hineingeheimnist haben. Irgendwas zwischen Krokodil, Drache und Schlange. Im Roman Moby Dick setzt Herman Melville Leviathan mit dem Wal gleich. Für den Philosophen Thomas Hobbes ist der Leviathan das Symbol für den allmächtigen Staat. Und Hollywood macht bis heute aus diesem Stoff Horrorfilme.
Leviathan.
Und dann ist da noch dieser andere Meeresbewohner aus der Bibel. Der Prophet Jona macht Bekanntschaft mit ihm. Jona hat keine Lust, Gottes Auftrag zu erfüllen und den Menschen in der Stadt Ninive zu erzählen, dass sie ihr Leben ändern sollen. Er steigt auf ein Schiff und will vor Gott fliehen. Großer Fehler. Ein Sturm zieht auf. Die Besatzung kennt Jonas Geschichte und schmeißt ihn über Bord. Und dann passiert das.
Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte.
But Jonah, he lived in a whale.
Jonah, he lived in a whale.
He made his home in that fish's abdomen. Oh,
ein großer Fisch als Prophetenshuttle nach Ninive. Verschluckt vom Fisch und unversehrt nach 3 Tagen am Strand ausgespuckt. Märchenhaft, ein bisschen wie bei den Gebrüdern Grimm. Die Bibel ist ein Märchenbuch, schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder mal einer mit Kreide polemisch aufs Hamburger Straßenpflaster. Und bei der Jona-Geschichte kommt das auch wirklich hin. 3 Tage und 3 Nächte, hochsymbolisch das Ganze. Später verbinden Christen die Jona-Geschichte mit der von Jesus, der nach biblischer Überlieferung am 3. Tage von den Toten auferstanden ist. Und wirklich über den Verdauungstrakt von Walen erfährt man in der Bibel nichts. Die Texte der Bibel wurden auf dem Festland geschrieben. Von Menschen mit Wüsten und ohne Watterfahrung. Das Meer war ihnen suspekt. Da tummeln sich Gefahren. Das Meer, das ist die Projektionsfläche, auf der sich große Epen von Untergang und Rettung abspielen. Davon erzählen die Meergeschichten der Bibel.
Schon in der Bibel war viel Wasser. Daniel Kaiser über biblische Meeresmythen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Galionsfiguren, da denkt man unweigerlich an alte Schiffe. Warum diese Figuren so wichtig waren, wie eine Galionsfigur auszusehen hat und welche Mythen und Märchen sich um sie ranken, das weiß Anja Dauschek, die Direktorin des Altonaer Museums. Franziska Storch war im Museum und sie hat festgestellt, selbst die Kleinsten in Altona kennen schon Galionsfiguren.
Also Galionsfiguren sind, glaube ich, sowas, was vorne an Schiffen hängt. Vorne am Bug.
Der Galion eines Schiffes war ursprünglich ein Vorbau mit Plattform und Reling. Diese Erweiterung ist ab dem 16. Jahrhundert zu finden. Im 17. Jahrhundert wird dieser Bereich immer mehr zur Schmuckform. In dieser Zeit kommen Galionsfiguren auf. Auch in Altona gibt es Galionsfiguren, weiß ein anderes Kind.
Im Altona Museum habe ich auch schon mal so eine Galionsfigur gesehen.
Dort stehen mehr als 20 Galionsfiguren in einem großen, dunklen Raum. Dramatisches Licht von unten macht es die Figuren im Schummerlicht fast lebendig wirken. Doch warum war so eine Figur wichtig für ein Schiff?
Ich glaube, das sollte den Glück bringen.
Die Direktorin des Altonaer Museums, Anja Dauschek, kennt die Hintergründe.
Seeleute waren ziemlich abergläubisch, was man, glaube ich, auf dem Meer auch leicht werden kann. Galionsfiguren, die beschützten praktisch das Schiff und sorgten für eine unfallfreie Fahrt.
Wie eine Galionsfigur aussieht, da stellt sich ein anderes Kind aus der Nachbarschaft so vor.
Und es sind ganz häufig Meerjungfrauen, die vorne beim Boot rangehängt wurden.
Direktorin Anja Dauschek weiß, warum gerade Frauenfiguren so beliebt waren.
Es gab Figuren, die die Meeresgötter ein bisschen effektiver beruhigt haben als andere. Auch Frauenfiguren, die ihre weiblichen Reize dann Neptun tun als Gott des Meeres, sozusagen Anboten waren beliebt.
Im Altonaer Museum gibt es Frauen mit tiefem Dekolleté oder barbusig. Viele der Galionsfiguren dort sind ein Geschenk von Axel Springer. Der stiftet in den 60ern Geld mit der Bedingung, solche Figuren zu kaufen. Eine Zeit des Booms für Galionsfiguren. Doch nicht jede Figur hat das Meer je gesehen.
Das ist dann zum Thema Märchen und Mythen ganz interessant. Die Figuren, die vermutlich nie an einem Schiff waren, die kamen mit den tollsten Geschichten. An welchem Schiff sie waren, wo das Schiff unterging, dass nur die Galionsfigur gerettet wurde, die dann auf verschlungenen Wegen zurück zum Kapitän kam und der sie dann sozusagen dann verkauft hat. Das ist der Moment, wo man stutzig werden sollte.
Tatsächlich von einem Schiff stammt ein Geschwisterpaar aus Pitchpeinholz. Das Salzwasser hat die Farbe abgewaschen und ins Holz tiefe Furchen gegraben. Vier Augen sehen mehr und geben sichere Fahrt. Solche Doppelfiguren sind selten. Auch diese Galionsfigur hat eine besondere Geschichte.
Und die war 1906 auf der Rankschen Werft in Harburg an der Außenfassade angebracht und kam von einer amerikanischen Bark, also einem amerikanischen Schiff, das in der Elbe gestrandet sein soll.
Die Vielfalt der Figuren ist groß. Beliebt sind neben leicht bekleideten Frauen auch Gestalten aus alten Sagen. In Altona gibt es Triton, den Gott des Meeres, Merkur, den Gott der Händler, Ares, den Gott des Krieges. An modernen Schiffen gibt es keine Galionsfiguren mehr.
Sie verschwinden im Prinzip mit dem Aufkommen der Stahlschiffe. Also ab dem Moment, wo wir kein hölzernes Schiff mehr haben, ist so eine Galionsfigur nicht mehr so einfach zu montieren. Seit die Dampfschiffe da sind, sind die Galionsfiguren dann eher verschwunden. Also die waren an den Segelschiffen.
Die neue Technik macht die Seefahrt sicherer und schneller. Viele Mythen haben sich aufgelöst wie ein Nebel. Galionsfigur, der Begriff ist zu einer Metapher geworden. Heutige Galionsfiguren sind Menschen, die eine Gruppe nach außen repräsentieren. Sie sind das Gesicht eines Vereins, einer Gemeinde oder einer Partei. Sie bestimmen auch den Kurs der Gruppe und bringen ihr Glück.
Mehr als 20 Galionsfiguren aus Holz können Sie im Altonaer Museum sehen. Manche waren auf See, andere haben nie ein Schiff gesehen. Doch alle stammen von Galionsfiguren-Schnitzern. Im Museum gibt's mehr über die Geschichte jeder einzelnen Figur.
Manche, manche, tippeti, butche, butche in der See. Meine Frute Isabel, die will nicht so, als ich wohl will.
So ruft der Fischer im Märchen der Fischer und seine Frau. Es gehört zur Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Was kaum jemand weiß, dieses Volksmärchen hat ihnen der Wahlhamburger und Künstler Philipp Otto Runge zugespielt. Er selbst hat das Märchen nie illustriert. Höchste Zeit, es zu einem Runge-Märchen zu machen, findet Nathalie David. Franziska Storch hat sie getroffen.
Ich nehme seine Zeichnung, er hat wahnsinnig viel gezeichnet, und macht davon Collage.
Die Wahlhamburgerin kennt Philipp Otto Runges Zeichnungen aus dem Archiv der Hamburger Kunsthalle. Nathalie David hat sich aus den Zeichnungen alle Figuren zusammengesucht.
Und er hat einen Fisch gemacht, nur einen einzigen Fisch. Und das war meine Rettung, weil wenn er keinen Fisch gemacht hätte, hätte ich das nicht machen können. Also er wollte schon gern, dass ich das mache ungefähr, ne?
Manche, manche Timpete, Butche, Butche in de See. Meine Frude Ilsebill will nicht so, als ich wohl will.
Als Wasserspeier taucht ein kleiner Fisch in einer Zeichnung auf. Runge zeigt ihn von vorne mit scharfen Zähnen. Der ist im Künstlerbuch jener Butche, der die Wünsche der Fischersfrau erfüllt. Vom kleinen Häuschen zum Schloss, König zu sein, gar Kaiser. Am Ende Gott sein zu wollen. Auch die anderen Figuren im Buch hat Runge einst selbst gezeichnet.
Und so habe ich im Petrus der Fischer gefunden, in der Spielkarte die Fischersfrau gefunden und. Und so ist die Geschichte gekommen.
Vorbild für die ärmliche Fischerin ist die Karo-Dame. Als Papst hat sie das Gesicht der Pik-Dame. Nathalie David koloriert die Zeichnungen nach Runges eigener Farbtheorie, kontrastreich. Im Buch ist der Himmel über dem immer heftiger tobenden Meer giftig zitronengelb oder schreiend rosa. Farben so aktuell wie das Märchen.
Also ich persönlich finde dieses Märchen immer noch super aktuell. Weil es ist super Konsum unserer Gesellschaft. Und im Moment sind wir in so einer Epoche, wo wir alles kaufen können. Die Konsumgesellschaft, die pusht uns, das zu machen. Weihnachten kommt schon in Oktober zum Beispiel.
Am Ende des Märchens sitzt das Fischerpaar wieder in einem Pisspot. Im Künstlerbuch gibt es zum Schluss eine Versöhnung.
Die Schleife, was er hat an seinem Kragen, ist genauso gelb wie die Blume, die sie ihm anbietet. Das heißt, sie möchte gern wieder zu ihm kommen. Vielleicht haben sie danach ein besseres Leben. Vielleicht war das nur so ein Streit.
Gott sein zu wollen und dann wieder im Pisspot zu landen, das könnte man auch so auffassen. Alle Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, auch die Armen. Von Runge weiß man, er hatte einen starken christlichen Glauben.
Er ist ein Romantiker. Also für ihn ist Gott überall. In jeder Pflanze, jeder Wolken, jeder Blüten. Überall ist Gott. Und er verbindet das in seine Zeichnung. Das kann sein, dass Gott auch im Pisspot ist.
Dass Runge den Gebrüdern Grimm zwei Märchen zuspielt, ist eine Notlösung. Eigentlich will er sie selbst veröffentlichen. 1806 schreibt er an den Heidelberger Buchhändler und Verleger Johann Georg Zimmer. Er hängt die zwei Märchen an, der Fischer und seine Frau und von dem Machhandelboom.
Ich sende Ihnen hierbei zwei plattdeutsche Döhnchen, wie sie die Kinderfrauen wohl erzählen. Man findet sie selten so vollständig. Vorzüglich wäre nie zu vergessen, dass die Sachen nicht gelesen, sondern erzählt werden sollen.
Nathalie David hat den Wunsch von Runge Wirklichkeit werden lassen. Ein Buch mit den zwei Märchen. Die plattdeutsche Fassung auf der linken, die hochdeutsche auf der rechten Seite. Und die Märchen werden auch erzählt. Zum Buch gehören zwei CDs mit Hörbuch und Hörspiel. Noch nie waren diese Märchen lebendiger.
Das Künstlerbuch von dem Fischer und seiner Frau ist 2018 im Verlag Dölling und Galitz erschienen, hat 96 Seiten und kostet 24,90 Euro. Das Buch wird exklusiv in der Hamburger Kunsthalle verkauft, dort im Shop. Gemälde und Zeichnungen von Philipp Otto Runge, die können Sie auch ganz bequem von zu Hause aus anschauen in der Online-Sammlung der Hamburger Kunsthalle. Im Hamburger Hafenkonzert geht es heute um Märchen und Mythen vom Meer und dazu gehören natürlich die Haie. Sie sind eigentlich verhältnismäßig harmlos, aber im Film werden sie immer wieder gerne als das ultimative Böse hergenommen. Seelenlose Killermaschinen, die zubeißen, sobald sie ein menschliches Bein oder einen Fuß wittern. Gerade in Hollywood wird es dann oft gefährlich, wenn der Held sich mit seinem Mädchen ins Wasser wagt, dann steigt die Musik an und dann... Dani Marquez-Marsalo hat die wichtigsten Hai-Auftritte im Film zusammengetragen.
Der weiße Hai. Dieser Film hat das Kino so sehr verändert, dass wir es noch heute spüren. Der Film spielt im Sommer 1975 so viel Geld am ersten Wochenende ein, dass die Studios sagen, mit spektakulären Spezialeffekten und einfachen Geschichten kann man sehr viel Geld verdienen. Auch wegen des weißen Hais wurden ähnlich gestrickte Filme wie Krieg der Sterne oder Superman überhaupt erst finanziert. Der Blockbuster war geboren.
Das hier ist kein Bootsunfall. Das war keine Schiffsschraube. Schon gar nicht ein Korallenriff. Und es war auch nicht Jack the Ripper. Es war ein Hai.
Mit dem Hai-Modell hatte Regisseur Steven Spielberg so seine Probleme. Er funktionierte einfach nicht. Um ein Haar wäre der teure Fake-Hai bei Dreharbeiten abgesoffen. Steven Spielberg. Eigentlich hat er nie richtig funktioniert. Nach zwei Monaten kamen die Schauspieler und fragten mich, wann wird dieser Film endlich fertig? Und ich sagte dann immer, ich habe keine Ahnung. Irgendwann haben wir aus lauter Frust eine Essensschlacht beim Catering angefangen. Der Stress hat sich gelohnt. Bis heute ist Der weiße Hai einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Steven Spielberg machte sich so einen Namen.
Diese gewaltige Sharknado-Wand ist inzwischen riesenlang und bedeckt die ganze Ostküste.
Es regnet Haie. Mehr nicht. Das ist die ganze Geschichte der Sharknado-Filme. Ein B-Movie, das so unsinnig ist, dass man lachen muss. Ein Fernsehfilm, der 2013 eigentlich als ernst gemeinter Actionfilm gedacht war. Das Publikum verstand es aber anders. Sharknado wurde zum Geheimtipp und bekam 5 Fortsetzungen mit kreativen Handlungen.
Die Haie tragen den Krieg ins All.
Gleich nach Sharknado, was den Einsatz von Haien angeht, dürfte James Bond kommen. Zu Zunächst einmal gab es da Richard Kiel, der in Der Spion, der mich liebte und Moonraker den Beißer spielte. Im englischen Original heißt er Jaws, genau wie übrigens der weiße Hai im Original heißt. Beide beißen gerne herzhaft zu.
His name's Jaws, he kills people.
James Bond trifft aber auch auf echte Haie. Sean Connery in Feuerball, Roger Moore in Leben und Sterben lassen, Timothy Dalton in Lizenz zum Töten. Schon eine ganze Weile sind Haie nun aber raus bei 007. Wenn bald verkündet wird, wie es nach dem Abgang von Daniel Craig weitergeht für die Reihe, wäre das ja vielleicht auch die Gelegenheit für ein Comeback von Unterwasserkämpfen mit Haien. Auch Batman hatte 1966 in seinem Kinofilm Probleme mit einem Hai, den er dann mit dem Anti-Hai-Spray, das er zufällig dabei hat, besiegt. In den Fluch der Karibik-Filmen gibt es den Macis, einen Piraten, der aussieht wie ein Hammerhai. Und auch in Deutschland hat man sich filmisch am Hai probiert.
Ich will den Hai.
Den kubanischen Zierhai, der Süßwasserbaureihe R23P.
Und der tut nichts. Und dieser Hai ist hier, im See.
Hai-Alarm am Müggelsee ist im Grunde Der weiße Hai auf Deutsch. Aber mit mehr deutscher Bürokratie für die Figuren und viel schrägem Humor. Dass Haie eigentlich auch ganz nett sein können, zeigen Animationsfilme. Große Haie, kleine Fische, im Original Shark Tale, also Haigeschichte, erzählt von Haien, die als Kredithaie im Stile der italo-amerikanischen Mafia, unter anderem gesprochen von Robert De Niro, operieren. Und in Findet Nemo gibt es Haie, die sich bessern wollen.
Also schön, das Meeting ist hiermit offiziell eröffnet. Lasst uns unseren Eid leisten.
Ich bin ein lieber Hai und keine hirnlose Fressmaschine. Wenn ich etwas an meinem schlechten Image ändern will, muss ich mich zuerst selber ändern. Fische sind Freunde, kein Futter.
Außer die linken Delfine.
Delfine, genau. Die meinen, die sind so süß.
Den letzten großen Hai-Film gab es 2018 mit Meg. Auch das wieder eine Geschichte über einen verfressenen Hai auf Menschenjagd. An der Kinokasse war das ein großer Erfolg.
Dani Marques Marsalo und die Gruselgeschichten über den weißen Hai. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Hexen, Kobolde, Wolfsmenschen oder Trolle, sie alle können gefährlich werden für Menschen. Vor allem Kinder sollten sich in Acht nehmen vor ihnen und immer das tun, was die Erwachsenen ihnen sagen. Sonst werden sie mitgenommen, irgendwo eingesperrt oder sogar aufgefressen. Überall gibt's solche Kinderschreckfiguren. In Ostfriesland gibt es einen eigenen Kinderschreck, den Busebeller. Woher der kommt und was der so anstellt, das erzählt uns Frank Jacobs, der selbst Ostfriese ist und als Kind von eben diesem Busebeller gehört hat.
Wilko Lücht ist Sprachwissenschaftler, Bibliothekar und Ostfriesland-Kenner. Und ihm ist er auch schon einmal untergekommen.
Ich bin ihm noch nicht begegnet.
Aber er ist doch präsent.
Diese Vorstellung eines Mannes oder einer Figur, die aus dem Gewässer kommt, die kenne ich zumindest noch aus Erzählungen. Ich komme selber aus dem Feengebiet und bin an einem Feenkanal groß geworden, an demselben Feenkanal, wo auch meine Eltern groß geworden sind. Und meine Eltern kennen den Feenkanal nicht ohne Busebeller.
Der Busebeller. Der kommt und holt dich, wenn du im Dunkeln noch draußen spielst oder wenn du nicht artig bist oder wenn du an einen verbotenen Ort gehst.
Ich kenn's von meinem Nachbarn, der auch so eine Art Brunnen bei sich auf dem Grundstück hatte und der wollte auch nicht, dass man als Kind diesen Brunnen betrat und der hat auch gesagt, da wohnt ein Mann drin.
Ob der Busebeller in dem Brunnen wohnte, weiß Wilko Lücht nicht. Denn vor allem bei uns im Norden kommt er gern von dort, wo es nass, kalt und ungemütlich ist. Aber den Busebeller gibt es auch anderswo.
Im Binnenland kommen diese Gestalten oft aus dem Korn oder aus dem Feld oder aus dem Keller oder aus dem Dachboden.
Keiner weiß so recht, wie dieser Busebeller aussieht. Mal ist er eine große, dunkle Gestalt. Mal hat er einen Haken bei sich, mit dem er Kinder einfängt und in einen Sack stopft. Mal schlägt er mit einer Rute um sich. In anderen Erzählungen ist er eine Art Gespenst. Sicher ist nur, dieses Ding ist unheimlich und angsteinflößend. Vor allem für Kinder, sagt Ostfriesland-Kenner Wilko Lücht.
Erziehungsmethoden früherer Zeiten waren ja so beschaffen, dass man den Kindern nichts erklärte, sondern einfach mit irgendwelchen Tatsachen oder Figuren ankam, deren Existenz einfach konstatiert wurde um damit sozusagen einen brachialen Erziehungszweck zu erzeugen.
Und das funktionierte nicht nur in Ostfriesland, auch wenn der Busebella nur dort bekannt ist. Im Oldenburger Raum kennt man ihn dagegen als Busekerl, andernorts als Buhmann oder Butzemann.
Diese Figuren sind wahrscheinlich irgendwie aus einer Schrecksilbe Hu oder Bu entstanden und sind dann in allen möglichen Variationen abgewandelt worden. Also Bubu, Buse, Butzemann, Busekerl und so weiter. Da gibt es also zig Variationen, die im gesamten deutschen Sprachgebiet Hochdeutsch wie Plattdeutsch verteilt sind.
Das Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen verweist noch auf das Plattdeutsche Wörterbuch von Jan ten Dornkart Kohlmann aus dem Jahr 1879. Dort steht, dass Buse mit dem nordfriesischen Namensteil Busse identisch sein könnte. Das Wort geht wiederum auf die Wikingerzeit zurück und auf die Busse, ein Kriegsschiff, mit dem die Wikinger an den Küsten auf Raubzüge gingen. Die Besatzung nannte man Bussemänner. Und wenn die mit viel Getöse und Lärm kamen, hatten viele Angst und nahmen Reißaus. Verwandtschaft gibt's auch mit dem Wort Puck, eine Sagengestalt, die es in der friesländischen, englischen oder norwegischen Sprache gibt. Der Wortteil Bella könnte sich auf Plattdeutsch bellen für Klingeln beziehen. Aber klar ist das alles nicht. Und der Busebella taucht auch nicht mehr so oft auf. Das liegt wohl auch daran, dass sich unsere Gesellschaft geändert hat und damit auch die Erziehungsmethoden. Also man den Kindern keinen Schrecken mehr einjagt, sondern sie eher aufklärt. Aber ganz verschwunden ist der Busebella noch nicht.
So ein bisschen wie ein Horrorfilm. Wenn man in einen Horrorfilm geht, dann kommt man nach Hause und ertappt sich dabei, dass man dann doch unterm Bett nachguckt, ob da nicht noch irgendwas ist. Auch wenn man genau weiß, dass da nichts ist.
Sicher?
Das Hamburger Hafenkonzert heute mit mystischen Geschichten vom Meer. Schiffbrüche gibt es in der Geschichte zuhauf. Auch Maler haben dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Doch ein Bild ist ganz besonders. Anfang des 19. Jahrhunderts malt ein französischer Maler ein 5x7 Meter großes Bild von einem Floß. Es zeigt Passagiere der verunglückten Fregatte Medusa. Heute hängt das Bild im Louvre. Der Kunsthistoriker Gregor Wedekind hat sich intensiv mit dem Gemälde beschäftigt. Franziska Storch.
Dramatisch recken Sitzende und Stehende ihre Arme in die Höhe Richtung Horizont zu einem winzigen Schiff. Die Hoffnung auf Rettung. Die kommt für manche auf dem Fluss zu spät. Leichen liegen teilweise halb im Wasser. Zwischen Hoffnung, Verzweiflung, Leben und Tod treibt das Floß der Medusa. Der Maler Theodor Géricault wusste von dem Unglück durch ein Buch von zwei Überlebenden, sagt Kunsthistoriker Gregor Wedekind.
Und dieses Buch, das war ein Schock für Frankreich, für die Bevölkerung. Es war ein Schock in Europa. Das Buch ist sofort ins Deutsche und ins Englische übersetzt worden. Es wurde überall gelesen und man hatte also ein Mega-Unglück vor sich, wie vielleicht 9/11. Man hatte ungeheures Mitleid durch diesen Bericht.
Die Geschichte. Frankreich 1817. Nach den Napoleonischen Kriegen geht die Kolonie Senegal, die von England besetzt worden war, wieder zurück an Frankreich. Zu diesem Zweck bricht ein Konvoi auf. Der Kapitän der Medusa, eine Fehlbesetzung. Ein Gegner Napoleons, der 25 Jahre nicht kommandiert hatte. Durch Navigationsfehler strandet die Fregatte auf einer Sandbank, nur wenige Kilometer vor der Küste von Senegal. Wetter und falsche Entscheidungen beschädigen das Schiff zusätzlich. Und es gibt zu wenig Beiboote für alle.
Und es blieben aber ungefähr 150 Leute zurück, die man nicht unterbringen konnte. Und dann hat der Gouverneur beschlossen, man baut ein Floß aus Material, das man vom Schiff genommen hat. Und als dann die Hälfte drauf stand, standen die schon mit den Knien im Wasser.
Die Ruderboote sollen das Floß an Land ziehen. Die Last ist zu schwer. Der Kapitän lässt die Seile kappen. Das Floß treibt hilflos auf das offene Meer ohne Ruder. Wellen, die starke Sonne, wenig Trinkwasser führen zu Wunden, Halluzinationen, Tod. Es gibt Kämpfe und Kannibalismus.
15 wurden dann nach 13 Tagen zufällig gefunden von einem französischen Schiff aus dem Begleitkonvoi, das nochmal losgefahren ist, um die Goldreserve von dem Wrack der Medusa zu sichern.
Der Kapitän wird zu 3 Jahren Haft verurteilt. Es gibt auch politische Konsequenzen. Minister werden entlassen. Damit ist der Skandal offiziell beendet. Das Buch der Überlebenden Alexandre Coriat und Henri Savigny interessiert schließlich den jungen Maler Théodore Géricault. Er will sein künstlerisches Talent zeigen, mit einem großen Bild und einem aufsehenerregenden Thema.
Er hat dann Kontakt aufgenommen mit Coria und Savinin, hat sich von denen weitere Einzelheiten erzählen lassen. Also er hat sozusagen eine Zeugenbefragung gemacht. Der Schiffszimmermann der Fregatte, der hat ihm ein Holzmodell gebaut des Floßes und hat auf diesem Holzmodell dann kleine Wachsfiguren angesiedelt. Für die Körper hat er zum Beispiel dann Leichenteile studiert, um sozusagen die Farbe von Toten zu sehen.
Trotzdem ist das Bild keine Dokumentation, sondern konstruiert einen Mythos. Das künstlerische Können steht im Vordergrund. Muskulöse Körper, fahle Haut ohne Wunden, obwohl Salzwasser und Sonne großflächige Verletzungen bedeuteten.
Das ist ein Bild der Revolution. Ein Bild, was sich nicht darüber beruhigen kann, dass das menschliche Leben auf den Rücken von Toten stattfindet. Und es wendet sich eben den Verlierern zu, den Opfern.
Das Gemälde löst beim Betrachten Mitleid aus. Die lebensgroßen Schiffbrüchigen zeigen aber auch einen politischen Traum. Ein Schwarzer bildet die Spitze der Pyramide von Winkenden, die hoffnungsvoll Richtung Horizont zu dem kleinen Schiff schauen.
Die Rollen kehren sich um. Der Farbige ist nicht mehr der Sklave oder der Diener, sondern er wird in diesem Bild zur Spitze der Kraft, der Anführer. Es geht hier um einen kolonialen Kontext. Und im Senegal gab es Sklavenhandel. Hier geht es tatsächlich um diese große Frage, die den französischen Staat, die französische Gesellschaft spätestens seit der Französischen Revolution beschäftigt. Wie halten wir es mit der Sklaverei?
Gerade weil Théodore Géricault das Ereignis nicht nüchtern dokumentiert, sondern ein emotionales Denkmal setzt, ist das Schiffsunglück in Frankreich bis heute so bekannt. Das Gemälde wird immer wieder zitiert. Zum Beispiel von Banksy auf einer Hauswand in Calais.
Franziska Storch über das Bild und den Untergang der Fregatte Medusa. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Furchteinflößende Seeungeheuer, Riesenkraken, die ganze Schiffe in die Tiefe reißen. In Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer, aber auch auf vielen Darstellungen in Filmen oder Büchern begegnet man solchen Mythen immer wieder. Wie blicken eigentlich Wissenschaftler auf solche Fantasien? Welche realen Meeresbewohner könnten Vorbild für derartige Geschichten gewesen sein? Petra Volkwatzen hat nachgefragt in der Zoologischen Sammlung des Museums der Natur Hamburg.
Wahre Schätze sind hier in den zoologischen Sammlungen verborgen. Gut gehütet hinter verschlossenen Türen stehen lange Regalreihen. Viele tausend Gläser mit unterschiedlichsten Tierarten. In diesem Raum gucken einen aus den Behältern unzählige Augen an.
Also wir sind jetzt hier in der Tintenfischsammlung. Das ist die größte Tintenfischsammlung in Deutschland mit über 3000 Gläsern.
Bernhard Hausdorf und Andreas Schmidt-Reser sind Experten auf dem Gebiet der Zoologie, Professoren und Kuratoren im Museum der Natur. Was sagen Sie als Wissenschaftler zu Geschichten über Riesenkraken oder Seeungeheuer, wie sie unter anderem in Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer hinaufbeschworen werden?
Die Meldungen wiederholten sich, dass ein gigantisches Meeresungeheuer Schiffe angriff und zerstörte, wobei deren Besatzungen ihr Ende im nassen Grab fanden.
Ein Unterwasserwesen, das am Anfang solcher Mythen stehen könnte, weil es zum einen groß ist und weil man es selten zu Gesicht bekommt, fällt Bernhard Hausdorf als erstes ein.
Das Naheliegendste ist dann natürlich der Riesenkalmar. Das ist sicherlich eine der Ursprungskreaturen, die dafür gesorgt hat, für diese Mythen, dass da Kalmare oder eher noch eben Kraken Schiffe unter Wasser ziehen könnten und dort festhalten, was sie natürlich nicht tun.
Mythen rund um Meereswesen und wie sie entstanden sind. Dieses Thema, findet Andreas Schmidt-Reser, ist vor allem auch historisch interessant.
Weil man natürlich Tiere irgendwann überhaupt das allererste Mal kennengelernt hat und vielleicht auch erstmal inkomplett kennengelernt hat und sich dann so ein Bild zusammensetzen musste. Und mir fallen da vor allem zum Beispiel das Walross und der Narwal ein. Das sind beides Tiere, die ja deutlich äußerlich sichtbare Zähne haben, mit denen sie eigentlich nur im Boden rumwühlen, um da an Muscheln und Ähnliches zu kommen. Aber das hat natürlich die Fantasie wahnsinnig angeregt. Und am Anfang dachte man, das wären ganz schreckliche Tiere, die andere damit erlegen und auffressen.
Am Computerbildschirm in seinem Büro guckt sich Andreas Schmidt-Reser das Foto einer Achterbahn im Heidepark Soltau an.
Die heißt Krake. Und da fährt man in so ein geöffnetes Maul rein mit ganz vielen Zähnen. Das besitzt leider überhaupt keine der existierenden Kraken oder Tintenfische. Aber ich arbeite an einer Tiergruppe, die Priapswürmer, die man jetzt allgemein nicht kennt, aber die haben schon so ein ähnliches Maul, wie das im Heidepark Soltau zu sehen ist. Also man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass Regisseure, die gerne irgendwelche abstrusen Wesen einsetzen wollen in den Filmen, dass die durch die Zoologiebücher blättern und sich dann teilweise auch so Chimären zusammenstellen mit dem Mund von hier und dem Äußeren von dort.
Ein Wesen, das ihm entfernt bekannt vorkommt, hat Andreas Schmidt-Reser im Film Fluch der Karibik entdeckt.
Der eine ist ein Hammerhai und der andere ist ein sogenanntes Medusenhaupt. Und das hat mich sehr begeistert, dass diese Tiere auch irgendwie Einzug gewonnen haben in die Filmindustrie. Medusenhäupter sind Schlangensterne, also im Prinzip ähnlich wie die Seesterne, haben so 5 Arme und die verzweigen sich.
Auf einem Schrank in einem der Sammlungsräume zeigt Bernhard Hausdorf noch eine Riesenmuschel, auch Mördermuschel genannt.
Das ist ein Filtrierer, die lebt vom Plankton, die verdient also diesen Namen eigentlich nicht.
Neben dem Holzkasten mit den Tintenfischaugen hängt ausgedruckt am Schrank eine Darstellung, auf der ein Schiff verschlungen wird.
Wie eben so ein Riesenkrake, der ein Fischereischiff in die Tiefe zieht.
Wie Mythen und Geschichten rund um ungeheuerliche Meereswesen entstanden sind, das können sich die beiden trotz ihrer wissenschaftlichen Perspektive gut vorstellen.
In der früheren Zeit hat man eben wenig Informationen gehabt. Je weniger man weiß, desto mehr neigt man natürlich auch zum Ausschmücken oder hypothetisieren sozusagen, wie es denn wirklich ist.
Fantasie versus Wissenschaft. Wenn Sie Lust haben, mehr über faszinierende Meeresbewohner zu erfahren, die es wirklich gibt, dann nehmen Sie sich unbedingt mal die Zeit für einen Besuch im Museum der Natur in Hamburg in der Bundesstraße. Dort sind Teile der zoologischen Sammlung in der Ausstellung zu sehen. Geöffnet ist täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wenn wir über Sagen und Mythen und Märchen in den Ozean sprechen, dann darf eine Figur nicht fehlen, die Meerjungfrau. Meerjungfrauen, sie sind die Traumfiguren kleiner Mädchen. Viele Mythen und Sagen ranken sich um sie, sie sind in der Seefahrt seit Jahrhunderten präsent. Ariel ist der Popstar unter den Meerjungfrauen. 1989 spielt der Walt Disney-Film Ariel, die kleine Meerjungfrau, 200 Millionen US-Dollar ein. Die Filmmusik gewinnt mehrere Preise. Meerjungfrauen gibt es zwar schon vor Walt Disney, doch der Kinderfilm, der hat das Rad tatsächlich neu erfunden. Das weiß Franziska Storch.
Ariel, eine Prinzessin des Meeres, beobachtet gerne die Menschen. Als ein menschlicher Königssohn auf einem Schiff seinen Geburtstag feiert, zieht ein Unwetter auf. Das Schiff sinkt.
Und sie rettet ihn und hat sich sehr in ihn verliebt. Das heißt, es geht darum, dass sie mit diesem Königssohn zusammenkommen möchte. Und um das zu können, gibt sie ihren Fischschwanz dann auf.
Sagt die Märchenerzählerin Elita Carstens. Ariel will auch Mensch sein, Beine haben. Die Seehexe Ursula kann helfen, doch der Preis ist hoch. Die Stimme von Ariel.
Philokus Pokus, die Stimme, komm her!
Durch ihren Gesang steht Ariel für den Literaturwissenschaftler Sebastian Holzhauer in einer langen Tradition von Fabelwesen aus dem Meer.
Man kann sogar noch weiter zurückgehen bis in die Antike und das sind dann die Sirenen, die wir alle kennen von der Odyssee. Also diese verführerischen Frauen, die so wunderschön singen können.
Der antike Held Odysseus irrt jahrelang mit seinem Schiff über das Meer, um nach Hause zu kommen. Vor den Sirenen schützt sich seine Mannschaft, indem sie ihre Ohren verstopft. Denn wer dem Gesang folgt, geht unter. Das Gegenteil der hilfsbereiten Ariel. Gesang mitten auf dem Meer, da steckt ein Funken Wahrheit drin.
Keine Ammenmärchen, sicherlich ist das alles entstanden aus Beobachtungen der Seefahrer auf dem Meer, wenn sie dann irgendwelche Delfine, Wale gesehen haben. Daraus sind dann Erklärungen entstanden für diese Phänomene.
An antike Sagen erzählen vom Helden, der bösen Meereswesen begegnet. Im Mittelalter ändert sich die Perspektive. Nun geht es um Wasserwesen, die gerne Mensch sein möchten, wie in der Sage von Undine.
Also sie möchte gern Mensch sein, möchte eine Seele besitzen. Darum geht es ganz häufig in den Geschichten. Also das, was die Menschen eben auch haben, vor allen Dingen aus der christlichen Perspektive heraus.
Bei Hans-Christian Andersens Kunstmärchen Die kleine Meerjungfrau kommt die romantische Liebe dazu. Sie verliebt sich in einen menschlichen Prinzen. Eine Hexe zaubert ihr Menschenbeine, die bei jedem Schritt schmerzen. Der Preis ist sehr hoch. Ihre Zunge wird herausgeschnitten.
Es ist mein Ziel, ein Mensch zu sein.
Also Ariel ist sicherlich nicht mehr christlich geprägt. Also Seele und diese moralische Haltung sind komplett gestrichen. Und was ich da auch sehr bedenklich finde, das ist, dass die kleine Seejungfrau und alle, die irgendwie in ein positives Licht gerückt werden, immer sehr schlank bis dünn sind, während die Seehexe eben richtig fies und fett gezeichnet ist.
Schönheit, romantische Liebe, Heiterkeit ersetzen Moral, Seele und Schmerzen. Bei Andersen ist die Liebe unglücklich, einseitig. Keine Hochzeit bedeutet für die Meerjungfrau den Tod. Aber die Hoffnung auf eine Seele geht über den Tod hinaus.
Bei Andersen ist es eben so, dass sie zu den Luftgeistern kommt und da nun 300 Jahre lang Gutes tun will, um dann letztlich doch eine Seele zu erhalten. Und bei Walt Disney ist es so, dass sie am Ende den Königssohn erhält.
Ariel erscheint oberflächlicher. Die Mystik des Unbekannten hat sich in lockeren Humor verwandelt. Doch bei Ariel ist erstmals eine romantische Liebe zwischen verschiedenen Völkern möglich. Vor dem Hintergrund des Rassismus 1989 ist das teilweise noch immer ein Märchen. Heute hoffentlich mehr und mehr Realität.
Unter dem Meer.
Unser Gesprächspartner Sebastian Holzhauer kennt noch mehr mittelalterliche Abenteuer von mythischen Meereswesen. Sein Tagungsband über den irischen Heiligen Brandon ist jüngst erschienen. Der bereist die Meere und stößt zum Beispiel auf eine Insel, die sich dann plötzlich als Fisch entpuppt. Der Band St. Brandon in europäischer Perspektive ist bei Unipress erschienen und kostet 50 Euro. Seemannsgarn, das steht für all die unglaublichen Erzählungen von Seeleuten. Dietrich Lehmann ist eine Zeit lang selbst zur See gefahren, ist heute noch viel auf dem Wasser unterwegs. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Dietrich, es gibt ja unzählige Mythen auf See. Wenn man auf dem Wasser unterwegs ist, kann man sich dem gar nicht entziehen. Hast du selbst einen Favoriten?
Oh, das fällt mir echt schwer, aber ganz vorne dabei ist nach wie vor die ungeschriebene Regel, dass man an Bord nicht pfeifen darf. Das darf nur der Wind oder vielleicht noch der Klabautermann, heißt es ja. Aber das hat durchaus auch noch einen ernsten Hintergrund heutzutage, denn Pfeifen ist ja auch ein Alarmsignal und an jeder Rettungsweste ist eine Pfeife dran. Und wenn man ständig irgendwo auf einem Schiff oder einer Yacht pfeift, dann nimmt man das vielleicht gar nicht mehr ernst, wenn es wirklich ein Notfall ist. Wobei, auf vielen Schiffen heutzutage wird das auch nicht mehr so ganz ernst genommen mit dem Pfeifen. Ein Kapitän, den ich gut kenne, hat mir mal erzählt, wenn er die Treppe zur Brücke hochgeht, dann pfeift er ganz bewusst und extra laut. Und zwar nur aus dem Grund, um sich und dem Wachhabenden bzw. dem Rudergänger eine Peinlichkeit zu ersparen. Zum Beispiel, dass da gerade Zeitung gelesen wird oder Computer gespielt wird. Aber so die Regel des Kapitäns, nur er darf an Bord pfeifend übers Schiff laufen.
Damit auf großer Fahrt bei all den Gefahren möglichst kein Unglück passiert, dafür hatte man früher bei Segelschiffen auch Galionsfiguren vorne am Schiff. Wie sieht das denn heute aus? Welche Glücksbringer hat man an Bord der Container- oder Kreuzfahrtschiffe?
Na, da gibt's nach wie vor zwei Traditionen, die eingehalten werden in den allermeisten Fällen. Das eine, bei der Kiellegung wird eine Münze mit eingeschweißt. Das soll Glück bringen. Früher in der Segelschiffszeit wurde die Münze übrigens unter den Mast gelegt. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein fast 90 Jahre altes Segelschiff mit restauriert und da fand sich unter dem Mast auch noch eine alte dänische Münze aus den 30er Jahren. Obwohl der Mast da ja sicher nicht so lange gestanden hat. Und die Werftarbeiter haben peinlich genau darauf geachtet, dass die Münze auch wieder dorthin zurückkommt, als der Mast da neu gesetzt wurde. Traditionell der zweite Glücksbringer Glücksbringer, besonders auf Kreuzfahrtschiffen oder auch in der Containerschifffahrt, ist natürlich die Taufe. Das darf nur eine Frau machen und die Flasche muss beim ersten Mal kaputt gehen. Kleine Anekdote am Rande. Hapag-Lloyd zum Beispiel hatte vor einigen Jahren mal eine Berlin-Express bauen lassen, einen großen Containerfrachter. Und da die Frau des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder als Taufpatin vorgesehen, also Doris Schröder-Köpf. Aber die gab dann zwischendurch auch der Kreuzfahrtreederei AIDA eine Zusage als Taufpatin. Und bei Hapag-Lloyd hieß es dann, das bringt Unglück, wenn jemand zwei Schiffe in so kurzer Zeit tauft. Und deshalb wurde die Berlin Express dann lieber als Shanghai Express in Dienst gestellt, also nochmal umbenannt vor der Indienststellung. Und unter dem späteren Namen Yantian Express machte der Frachter dann auch noch traurige Schlagzeilen. An Bord hat es nämlich wochenlang gebrannt.
Nun ist das so eine Sache mit neuer Technik. Mit neuer Technik schafft man manchmal auch neue Mythen. Gibt es denn schon Märchen oder Mythen über die Windparks vor der Küste, die sogenannten Offshore-Anlagen oder Seemannsgarn im Zusammenhang mit Ölbohrplattformen?
Also an Seemannsgarn ist mir da bislang nichts bekannt. Das mag auch ein bisschen daran liegen, dass der Bau der Offshore-Windanlagen recht wenig mit Tradition zu tun hat. Es ist ja eine junge Branche und noch dazu eine, die wissenschaftlich gut untersucht ist. Aber es gab und gibt ja viele Vorbehalte und Bedenken, was die Windparks mit der Meeresumwelt machen, zum Beispiel mit Delfinen, Walen, Zugvögeln und so weiter. Und ja, da weiß die Wissenschaft inzwischen, zumindest beim Bau werden die Lebewesen unter Wasser gestört. Aber danach, und das ist nun kein Mythos, entsteht unter Wasser sogar häufig mehr Leben, weil die Füße der Windanlagen ja wie Riffe besiedelt werden und weil in den Windparks auch nicht gefischt wird in der Regel.
Trefflich gestritten wurde ja lange Zeit über die sogenannten Kaventsmänner, also über Megawellen, die viele an Land als absolut reines Seemannsgarn abgetan haben.
Oh ja, die Weltliteratur ist voll davon, ebenso die Filmgeschichte. Aber mittlerweile haben Wissenschaftler gezeigt, dass es bei weitem kein Seemannsgarn. Zum ersten Mal wirklich nachgewiesen wurden diese Freak Waves Mitte der 90er Jahre nahe Norwegen. Dort wurden an einer Ölplattform normale Wellen gemessen, die so um die 12 Meter hoch waren. Und dann plötzlich am 1. Januar 1996 kam eine 26 Meter Welle. Die ging in die Geschichte der Wissenschaft als Neujahrswelle ein. Inzwischen lassen sich mit Satelliten und anderen Systemen auch noch höhere Monsterwellen nachweisen. Der Rekordaktuell stammt wohl angeblich aus dem vergangenen Winter. Da wurde weit oben im Nordatlantik vor Island eine 40-Meter-Welle gemessen. Also Monsterwellen gibt es, kein Mythos mehr.
Dietrich, du hast den hohen Norden angesprochen. Davon gab es ja auch lange Zeit viele Mythen, bevor die Region entdeckt und erforscht wurde.
Ja, vor allem um die Nordwestpassage haben sich über Jahrhunderte Mythen gerankt. Also um die Frage, gibt es einen Seeweg rund um Nordamerika, auf dem man vom Atlantik in den Pazifik kommen kann? Schon im 16. Jahrhundert haben französische und britische Expeditionen versucht, dort entlang zu segeln, sind aber immer am Packeis gescheitert. Es gab ja weder Karten noch die Gewissheit, dass es dort wirklich einen Wasserweg gibt. Viele hielten die Passage deshalb auch für eine Legende. Und erst der Norweger Roald Amundsen hat es geschafft, den Beweis zu erbringen, indem er die Nordwestpassage durchsegelt hat. Das war zwischen dem Jahr 1903 und 1906. Also Mythos zerstört. Mittlerweile fahren durch die Nordwestpassage regelmäßig selbst Kreuzfahrtschiffe, weil sie wegen des Klimawandels immer häufiger eisfrei ist.
Dietrich Lehmann über Mythen und Seemannsgarn. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit Märchen, Mythen und Sagen vom Meer. Am kommenden Sonntag früh geht es hier an dieser Stelle um Hamburger Originale. Der Wasserträger Hummel, die Zitronenjette, Jan Fedder, Freddy Quinn oder Heidi Kabel. Diese Namen sind untrennbar mit unserer Hansestadt verbunden. Das Hamburger Hafenkonzert erzählt die bewegenden, wechselvollen und spannenden Geschichten dieser Hamburger Originale und nimmt sie mit auf einen Streifzug durch das Leben von Menschen, die zu einem wichtigen Teil unserer Hamburger Stadtgeschichte geworden sind. Und die wir fest und innig in unser aller Herzen geschlossen haben. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.